Meine lieben Geschwister, mein Thema: Tun in des Töpfers Hand. Das 18. Kapitel des Buches Jeremia trägt in meiner Bibel die Überschrift Töpferarbeit als Sinnbild für Gottes Handeln. Gottes Handeln beginnt in diesen Versen damit, dass das Wort Jehwes zu Jeremia geschah. Wenn Gott spricht, dann ist Segenszeit. Denn seine Worte sind Geist und sind Leben. Johannes 6, 63. Das Wort Jehwes zu Jeremia war, er sollte sich aufmachen und hinab in das Haus des Töpfers gehen. Dort wollte Jehwe ihn sein Wort hören lassen. Der Töpfer war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Aber das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in seiner Hand. Das verdroß den Töpfer nicht. Er machte ein anderes Gefäß, wie es in seinen Augen recht war. Da geschah das Wort zu Jeremia: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Israel war ein besonderes Gefäß in der Hand Jehwes, denn er hatte es vor allen anderen Völkern erwählt. Nicht, weil es ein großes Volk war, denn sie waren das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen seiner Liebe und wegen des Eides, den Jehwe den Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hatte. 5. Mose 7, 7 und 8. Ein Töpfer hat Vollmacht über den Ton. In seinem Tun ist der Schöpfer souverän und niemanden Rechenschaft schuldig. Er bestimmt, was gut und schlecht ist. In seiner Macht liegt es, Gefäße herzustellen, die für einen ehrenhaften Zweck bestimmt sind, und ebenso Gefäße für eine niedere Bestimmung. Aus der gleichen Knetmasse macht der Töpfer das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre. Das vom Töpfer hergestellte Gefäß besitzt kein Recht zu fragen: Warum machst du mich also? Und für den Ton gibt es keinen Grund, sich zu rühmen. Aller Ruhm für ein gut gelungenes Gebilde kommt nur dem Töpfer zu. Auch wird der Töpfer niemals ein schadhaftes oder verdorbenes Gefäß aus seiner Hand geben. Ihm steht auch zu, ein Gebilde seiner Hand zu zerstören. Niemand kann ihn daran hindern. Im Brief an die Gemeinde zu Rom zieht der Apostel Paulus daraus den Schluss, dass es demnach nicht an den Wollenden und Rennenden liegt, sondern allein an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zu Pharao: Eben deshalb habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Kraft zur Schau stelle und damit mein Name auf der gesamten Erde kundgetan werde. Die Lektion, die dem Jeremia zuteil wurde, um Gottes Handeln mit seinem Volk in rechter Weise zu verstehen, gilt auch uns. Denn alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet werde zu jedem guten Werk. Gott nimmt im ganzen All für alles Erschaffene und alles Geschehen die Stellung ein, wie sie ein Töpfer zu seiner Töpferarbeit aus Ton hat. Liebe Geschwister, in diesem Licht sollten wir auch unsere Stellung sehen, die wir in Christus haben. Als zur Rettung Vorgezogene, 2. Thessalonicher 2,13, sind wir Gefäße seiner Liebe und Barmherzigkeit. Im Epheserbrief heißt es dazu, dass wir in der Gnade Gerettete sind durch Glauben, dass wir sein Tatwerk sind, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorherbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Darüber hinaus sollten wir Gläubige aus den Nationen eingedenk sein dessen, dass wir einstmals von Christus getrennt waren, Fremde gegenüber dem Bürgerrecht Israels und höchstens Gäste der Bundesverheißungen, dass wir vormals keine Erwartung hatten und in der Welt ohne Gott waren. Epheser 2, 11 und 12. Nicht genug damit. Im Geist sind wir aus den Nationen zusammen mit den Gläubigen aus dem Judentum gemeinsame Losteilhaber und eine gemeinsame Körperschaft und gemeinsame Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Und zwar durch das Evangelium, dessen Diener der Apostel Paulus geworden war, Epheser 3, 6. Als Gefäße der Barmherzigkeit sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen in Christus. Wir sind auserwählt in ihm vor dem Niederwurf der Welt, damit wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht sein. Epheser 1, 3 und 4. Alle Menschen sind vor Gott wie der Ton in des Töpfers Hand. Als von Gott Berufene machen wir da keine Ausnahme. Seht doch nur eure Berufung an, Brüder. Da sind nicht viele Weise dem Fleische nach, nicht viele Mächtige dem Fleische nach, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt erwählt Gott und das Schwache der Welt erwählt Gott, das Niedriggeborene der Welt und das von ihr Verschmähte erwählt Gott. Warum? Damit sich überhaupt kein Fleisch vor den Augen Gottes rühmen könne. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Gottes Weisheit steht hoch über der Weisheit der Menschen. Wir hörten gestern Abend davon, unser lieber Bruder André, er hat uns gesagt, was die Weisheit dieser Welt taugt. Ja, Gottes Weisheit steht hoch über der Weisheit der Menschen, die in Gottes Wort auch als Weisheit dieses Äons und als die Weisheit der Oberen dieses Äons bezeichnet wird. Die Weisheit Gottes hat keiner der Oberen dieses Äons erkannt. Denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In ihrer Torheit versammelten sie sich gegen Gottes heiligen Knecht Jesus, den Gott gesalbt hatte. Herodes wie auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles auszuführen, was Gottes Hand und sein Ratschluss vorherbestimmt hatten, dass es geschehe. Nachzulesen, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 27 und 28. Die Kreuzigung Jesu war die größte Sünde und Schandtat, die Menschen vollbringen konnten und vollbracht haben. Aber die Hand des großen Töpfers wandelte Sünde in Segen und machte den, der Sünde nicht kannte, zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Das alles aber ist aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. 2. Korinther 5, 18. Die Erfahrung, dass Gott wie der große Töpfer und die Menschen Ton in seiner Hand sind, musste auch der Apostel Paulus machen. Vor seiner Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus war er ein Eiferer und Verfolger der herausgerufenen Gemeinde. Für den Herrn aber war er ein auserwähltes Gerät, den Namen Gottes vor die Augen der Nationen wie auch der Könige und Söhne Israels zu tragen. Paulus erlangte Erbarmen, auf dass Jesus Christus an ihm als Erstem sämtliche Geduld zur Schau stelle, denen als Muster, die künftig an ihn glauben, zu äonischen Leben. An dem Apostel Paulus, der zuvor Saulus von Tarsus war, erkennen wir in ganz besonderer Weise, wie Gott alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt und auch den Lauf der Geschichte lenkt. Gott ist der große Töpfer im gesamten All. In aller Weisheit und Besonnenheit macht er uns das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen bekannt. Und was will Gott? Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4. Um allen seinen Geschöpfen nicht nur seine Allmacht und Stärke zu zeigen, sondern auch seine Liebe kundzutun. Denn Gott ist Liebe, erschuf er den Menschen. Er machte ihn in seiner Gleichheit. Das heißt unter anderem, dass der Mensch, weil Vernunft begabt, im gewissen Grade wie Gott selbst ist. Natürlich nur sehr beschränkt. Im Verhältnis etwa so, wie ein Tropfen Wasser zu den Wassermassen der Weltmeere. Durch seinen Ungehorsam gegen Gottes Gebot wurde der Mensch zum Sünder. Er erwarb dadurch Sündenerkenntnis und wusste nun, was gut und böse ist. Gottes Wille aber ist seine Rettung, ihn zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Wahrheit erkennen heißt Christus erkennen, der die Wahrheit in Person ist. Johannes 14,6. Als Gefäße der Barmherzigkeit ist es uns geschenkt, Christus Jesus, unseren Retter, schon heute zu erkennen und in dieser Erkenntnis zu wachsen. Eben das ist auch das Gebetsanliegen des Apostels Paulus. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst gebe, nachdem die Augen unserer Herzen zuvor erleuchtet wurden. Wir hörten diese Tage schon davon. Um ihn, Christus Jesus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, erachtete Paulus alles, was ihm einst Gewinn war, als verwirkt und für Abraum zu sein. Philipper 3, 5 bis 8. Als den zu erkennen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden bewirkt und auch das Unheil schafft, Jesaja 45, Vers 7, ist für viele gläubige Menschen nur schwer zu verstehen. Ich nehme an, dass auch heute Geschwister unter uns sind, denen das schwerfällt zu verstehen. Zu Zeiten des Apostels Paulus war das nicht anders. Weshalb er einst den Korinthern schrieb, jedoch ist für uns einer Gott, der Vater, aus dem das All ist, und nur einer Herr Jesus Christus, durch den das All geworden ist. Aber nicht in allen ist diese Erkenntnis. 1. Korinther 8, 6 und 7. Gott ist der große Töpfer im gesamten All. Er vermag die dem Untergang angepassten Gefäße des Zorns mit viel Geduld zu tragen und zugleich den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens bekannt zu machen, die er zur Herrlichkeit vorbereitet hat. Ton in des Töpfers Hand. Was hat uns das Wort vom Töpfer noch zu sagen? Jeremia bekam den Auftrag, hinab in das Haus des Töpfers zu gehen. Wir hörten bereits, dass er den Töpfer antraf, der auf der Scheibe ein Gefäß hatte, das ihm missrieb. Er machte ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers recht war. So steht es wörtlich in der Elberfelder Bibelübersetzung, wie es in den Augen des Töpfers recht war. Beachten wir, erst das zweite Gefäß erfüllte die Erwartungen, die der Töpfer an sein eigenes Werk gestellt hat. Ein Blick in die Heilsgeschichte der Schrift zeigt wiederholt, dass erst das zweite oder das neue Gottes Herrlichkeit im Lauf der Äonen voll zur Entfaltung brachte, beziehungsweise bringen wird. Also erst das zweite. Ich denke hier als erstes an Himmel und Erde. Wenn wir Himmel und Erde betrachten, den Sternenhimmel im Wechsel der Jahreszeiten, die unterschiedlichen Landschaften der Erde, Fauna und Flora, auch wie sie der Natur angepasst sind, Berge und Täler, den Kreislauf des Wassers, die gewaltigen Ozeane oder die Welt des Mikrokosmos. Wir brauchen ja gar nicht so weit zu gehen, wenn wir den schönen Morgen ansehen, den wir heute wieder haben. Ja, so kann man nur von ganzem Herzen in den Lobpreis einstimmen, wie geschrieben steht, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten über die wunderbare Schöpfung der sichtbaren Welt. Hiob 38, Vers 7. Nach Gottes eigenem Urteil war alles, was er in 6 Tagen gemacht hatte, nicht nur gut, es war sogar sehr gut. 1. Mose 1, 31. Und doch lesen wir schon bei Jesaja, denn siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde. Und der vorigen soll man nicht mehr gedenken. Jesaja 65, 17. Und Johannes gewahrte im Geist einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Offenbarung 21, 1. Neuer Himmel und neue Erde. Um wie viel herrlicher werden die wohl sein? Ein zweites. Wenden wir unseren Blick auf den Bund, den Jehwe in der Wildnis am Berg Sinai mit seinem Eigentumsvolk Israel unter der Führung Mose gemacht hatte. Die ersten steinernen Gesetzestafeln zerbrachen beim Zornausbruch des Mose. Und bei Jeremia lesen wir, siehe Tage kommen, spricht Jehwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus Ägypten herauszuführen. Das Gleiche steht auch in Hebräer 8, Vers 8 und 9. Siehe, es kommen Tage, sagt der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund abschließen. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund. Dies aber ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Denkart geben und sie auf ihre Herzen schreiben. Auch von Jerusalem, das Jehwe erwählt hat, und wo er das selbst seinen Namen niedergelegt hat, lesen wir in Offenbarung 21, 10 bis 14. Danach brachte er, nämlich einer von den 7 Boden, mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Lichtglanz war gleich dem kostbarsten Stein, wie es der kristallhelle Jaspis ist. Sie hatte eine große und hohe Mauer, in der sich 12 Tore befanden und auf den Toren 12 Bogen, und es waren Namen darauf geschrieben. Das waren die der 12 Stämme der Söhne Israels. Nach Osten waren 3 Tore und nach Norden 3 Tore, ebenso nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundfesten und darauf die 12 Namen der 12 Apostel des Lämmleins. Und was den Tempel zu Jerusalem anbelangt, er war ein herrliches Bauwerk, was durch den König Salomo einst erbaut worden war. In ihm wurde sehr viel Gold, Silber und kostbare Steine verarbeitet. Im Tausendjahrreich wird es in Jerusalem wieder einen Tempel geben, dessen Herrlichkeit den ersten Tempel weit übertreffen wird, wie in Hesekiel 40 bis 47 beschrieben ist. Ton in des Töpfers Hand. Im Glauben erkennen wir, wie Gott alles wirkt als der große Töpfer im gesamten All. Das Erstgeschaffene aus seiner Hand war nach unserem Ermessen schon sehr gut, aber noch nicht in den Augen des Töpfers. Was Himmel und Erde, der Bund mit Israel, Jerusalem, der Tempel und so weiter gemeinsam haben, ist, dass zwischen Erstem und Zweitem die Äonen liegen. Die Äonen, die durch einen Ausspruch Gottes zubereitet wurden. Hebräer 11,3. In ihnen vollzieht sich Gottes Heilsplan und inmitten der Äonen steht das Kreuz, welches Gottes Liebe, Gottes Kraft und Weisheit der gesamten Schöpfung vor Augen führt. Auf dem Hintergrund menschlichen Unvermögens und der Wirksamkeit geistlicher Mächte der Bosheit wurde die Sünde gerichtet und durch den Opfertod Jesu ein für allemal abgetan. Römer 6,10, Hebräer 9,26. Offenbar wurde auch Gottes Gerechtigkeit. Dazu bedurfte es des kostbaren Blutes Christi als eines fleckenlosen Lammes, welches schon vor dem Niederwurf der Welt dazu vorhererkannt war. 1. Petrus 1, 19, 20. Zu diesem Opfertod war Gottes Sohn, unser Herr Jesus Christus, bereit, schon als er noch in der Gestalt Gottes war. Er hielt seine Gottessohnschaft in Herrlichkeit nicht wie einen Raub fest, sondern entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Kreuzestod. Darum hat Gott ihn auch überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge huldige, Herr ist Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ton in des Töpfers Hand. Bevor ich zum Schluss komme, sei noch auf Gottes Wirken im Hinblick auf die Erschaffung des Menschen und seine Rolle im Heilsplan Gottes hingewiesen. Was mag das erste Menschenpaar für eine prächtige Erscheinung gewesen sein? Wohlgestaltet und voller Lebenskraft, die bei Adam, trotzdem, dass er wegen seines Ungehorsams zum Sterben sterblich wurde, für fast 1000 Jahre ausreichte. Bestimmt war das Erscheinungsbild des ersten Menschen ein Meisterwerk, die Krone der Schöpfer. Der erste Adam, der zu einer lebendigen Seele wurde. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Jedoch kam nicht zuerst das Geistliche, sondern das Seelische und darauf das Geistliche. Der erste Mensch ist aus Erde von Erdreich. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Der Art, wie der von Erdreich ist, solcher Art sind auch die von Erdreich. Und der Art, wie der Überhimmlische ist, solcher Art sind auch die Überhimmlischen. Und so, wie wir das Bild dessen von Erdreich tragen, werden wir auch das Bild des Überhimmlischen tragen. 1. 15, 45 bis 49. Durch einen Menschen drang die Sünde in die Welt. Jedoch ist es mit der Gnadengabe nicht so wie mit der Kränkung. Denn wenn durch die Kränkung des einen die vielen starben, wie viel mehr fließt die Gnade Gottes und das Geschenk in Gnaden, das von dem einen Menschen Jesus Christus in die vielen Versöhnten über. Denn wenn durch die Kränkung des einen der Tod durch den einen herrscht, wie viel mehr werden die, die das Übermaß der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit erhalten, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Römer 5, 12 bis 17. In Jesus Christus wurde der Grundstein für eine neue Menschheit gelegt. Epheser 4, 24. Und er ist der Erstling der Entschlafenen. Denn weil ja doch durch einen Menschen der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Tun in des Töpfers Hand. Vergessen wir das niemals. Und so möchte ich abschließend uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass wir allein durch seine Wirksamkeit Gefäße des Erbarmens sind, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat, uns, die er auch beruft, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Römer 9, 23, 24. Er lässt denen alles zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorherbestimmt, Diese beruft er auch. Und er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Das alles aber ist aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Amen.
Amen.